Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Chemnitz war im Dezember von einer Jury zur europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2025 gewählt worden. Aber der Vorwurf der Schummelei dämpfte die Euphorie. Heute haben die Kulturminister der Länder die Entscheidung aber bestätigt. Sir Simon Rattle wird Chefdirigent beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Orchestervorstand ist selig.
Das gibt es ja immer mal wieder zwischen Menschen, die sich zum ersten Mal begegnen und eben auch offensichtlich zwischen Orchestern und Dirigenten, dass man glaubt, man kennt sich schon ewig, weil man eben so genau auf der gleichen gemeinsamen Wellenlänge funkt. Und ich glaube, dieser seltene musikalische Glücksfall ist zwischen Sir Simon und unserem Orchester eingetreten. Deswegen sind wir natürlich sehr enthusiastisch und gespannt, möglichst bald gemeinsam loszulegen.
Wir sprechen darüber, was Sir Simon dem Orchester und Chor des Bayerischen Rundfunks bietet. Im Gespräch mit der Schriftstellerin Annette Gröschner erinnern wir an die mit 61 Jahren gestorbene Dichterin und Künstlerin Barbara Köhler. Und wir werfen auch heute wieder Blicke auf die Welt hinter der Scheibe. Es ist schon 10 Jahre her, dass eine Stadt in Deutschland zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt wurde. Zuletzt war es Essen mit dem Ruhrgebiet ringsherum. Um den Titel im Jahr 2025 hatten sich 8 Städte beworben. Gera, Zittau und Dresden schieden früh aus. Dann hängte Chemnitz die Konkurrenten Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg ab. Überraschenderweise bestätigten die Kulturminister der Länder die Entscheidung der Fachjury im Dezember nicht. Sie haben sich dafür Zeit bis heute gelassen. Alexander Moritz, unser Korrespondent in Sachsen, hat die Pressekonferenz verfolgt. Zu was für einem Ergebnis ist denn die Kulturministerschalte heute gekommen?
Zu einem einstimmigen Ergebnis. Einstimmig haben sie Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025 bestätigt. Und danach sah es ja zunächst nicht aus, nach dem, was im Dezember passiert war. Da wurde diese Entscheidung nämlich vertagt. Und umso größer die Erleichterung nach der Videoschalte dann heute Nachmittag bei der sächsischen Kulturministerin Barbara Klepsch. Das hat man ihr förmlich angesehen, dass sie da ein Stein vom Herzen fällt. Und auch in der Stadt Chemnitz große Erleichterung beim Oberbürgermeister, der sich eben sehr dafür freut, dass die Stadt jetzt ohne jeden Zweifel Deutschland vertreten darf als europäische Kulturhauptstadt in knapp 4 Jahren. Und natürlich auch bei den vielen Menschen, die dort an der Bewerbung mitgearbeitet haben. Ich erinnere mich noch an die Bekanntgabe der Juryentscheidung. Das war ja schon Ende Oktober und da sind ja Tränen geflossen, Freudentränen. Und natürlich auch Erleichterungen bei den vielen Museen, Kultureinrichtungen, die ja auch planen möchten mit dem Geld, was dort kommt. Und gerade in Corona-Zeiten gibt das jetzt etwas Sicherheit, zumindest in der mittelfristigen Perspektive.
Dass die Länder die Auswahl der Jury bestätigen, ist eigentlich eine Formsache. Im Dezember hatte Bayern dann seine Stimme verweigert. Warum genau hat sich die Zustimmung der Kulturminister so lange verzögert?
Ja, vorangegangen waren Berichte in der Süddeutschen Zeitung. Bei der Entscheidung habe es Mauscheleien gegeben innerhalb der Jury. Und in diesen Berichten wird beschrieben, wie sich über die Jahre hinweg bei Kulturhauptstadtentscheidungen eben ein enger Kreis von Kulturmanagern gebildet hat, die Städte einerseits bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt beraten und andererseits sehr gute Verbindungen in die Jury hinein haben, die eben auch immer wieder neu besetzt wird und teilweise Personen einerseits als Berater arbeiten und wenige Jahre später als Jurymitglied. In der Süddeutschen Zeitung wurde das Ganze als Wanderzirkus von hochdotierten Beratern und Strategen beschrieben. Die Kritik war da sehr deutlich und der bayerische Kultusminister Bernd Siebler hat im Dezember dann eben entschlossen, diesen Juryentscheid nicht einfach durchwinken zu wollen, vermutlich auch deswegen, weil die bayerische Mitbewerberstadt Nürnberg eben leer ausgegangen war. Wobei man auch sagen muss, die anderen Mitbewerberstädte, die haben sich da deutlich passiver verhalten, haben Chemnitz gratuliert und haben eben nicht so ein schlechtes Verliererbild abgegeben, was Nürnberg da jetzt so ein bisschen hinterherhängt. Chemnitz hat diese Vorwürfe, die von der Süddeutschen Zeitung erhoben wurden, zurückgewiesen, wobei man auch sagen muss, sie richten sich gar nicht direkt gegen die Stadt, sondern gegen das Auswahlverfahren insgesamt. Und trotz dessen musste die Vorsitzende der Expertenjury, Sylvia Ammann, den Kulturministern heute in dieser Schalte eben nochmal erklären, wie das Gremium zu seiner Entscheidung gekommen war, dass Chemnitz eben die aus ihrer Sicht beste Stadt war.
Und haben die Erklärungen der Juryvorsitzenden die Kulturminister überzeugt?
Im Detail sind die Erklärungen nicht bekannt. Die Sitzung war ja nicht öffentlich. Trotzdem haben Sie zumindest die Bedenken zerstreut, die es offenbar gab. Die aufgeworfenen Fragen zur Chemnitzer Bewerbung seien geklärt worden, hieß es in der Pressemitteilung nach der Schalte. Und die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch, die hatte sich befremdet gezeigt schon im Vorfeld über diese Einwände aus Bayern und ist jetzt umso erfreuter über die einstimmige Entscheidung.
Dass die aufgeworfenen Fragen geklärt werden konnten, dass das Verfahren korrekt verlaufen ist und dass es eben keinen begründeten Anlass für einen Missbrauch gibt. Und ich denke, das ist auch nochmal für die Entscheidung Chemnitz Kulturhauptstadt Europa 2025 von großer Bedeutung. Und somit kann man, glaube ich, doch unbefleckt auch in dieses Verfahren jetzt richtig einsteigen.
Und die sächsische Kulturministerin, man merkt es schon, die möchte hier auch einen Schlusspunkt unter diese Debatte setzen und den positiven Impuls der Entscheidung für Chemnitz nicht verwässern. Und, das muss man eben auch sagen, die Vorwürfe sind ja auch nicht gegen die Stadt gerichtet, auch nicht gegen die Bewerbung, das Bewerbungskonzept, sondern es ging um das Auswahlverfahren, was aus Sicht des Kollegen von der Süddeutschen Zeitung offensichtlich zu intransparent ist.
Ja, und die Süddeutsche Zeitung hat nochmal nachgelegt. Sie berichtet davon, dass es bei der Vergabe des Kulturhauptstadttitels an das rumänische Temeswar Interessenkonflikte gegeben haben könnte, weil ein ehemaliges Jurymitglied offenbar nahtlos in den Verein gewechselt ist, der nun das Kulturhauptstadtjahr organisiert. Wird sich beim Auswahlverfahren für europäische Kulturhauptstädte etwas ändern müssen?
Das hängt davon ab, wie groß jetzt der politische Druck ist. Das Ganze ist ja ein Programm der Europäischen Union, koordiniert durch die Europäische Kommission. Es sind aber auch die anderen EU-Institutionen daran beteiligt. Also die Jurybesetzung wird entschieden vom Europäischen Parlament, von der Kommission, vom Rat. Auch der Rat der Regionen hängt da noch mit drin. Die EU-Kommission hofft ja, dass diese Selbsterklärungen ausreichen. Etwas anders heute Sachsens Kulturministerin. Sie sieht da Verbesserungsbedarf, hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass es eine Grenzzeit gibt, dass ExpertInnen nicht mehr einfach auf der Jury als Berater dann in Städten arbeiten können im Anschluss. Das Ganze müsste aber auf EU-Ebene entschieden werden. Und dort ist bisher eine normale Evaluierung des Verfahrens planmäßig bis 2024 angesetzt. Davor bisher noch nicht glaubt, sich da was tut.
Chemnitz soll 2025 europäische Kulturhauptstadt werden. Heute endete ein Auswahlverfahren, an dem es vereinzelte laute Kritik gegeben hatte. Danke an Alexander Moritz für die Hintergrundinformation. Als Dirigent ist Sir Simon Rattle weltweit gefragt, hochgeschätzt und beliebt. Bei den Berliner Philharmonikern blieb er 16 Jahre. Seit 2017 leitet er das London Symphony Orchestra und nun kehrt er bald wieder nach Deutschland zurück, nach München. Der Vertrag ist unter Dach und Fach. Ab der Konzertsaison 2023/24 wird Sir Simon Chefdirigent des Symphonieorchesters und Chores des Bayerischen Rundfunks sein. Und das macht Sinn, denn eine seiner tiefsten musikalischen Erfahrungen machte er im Alter von 15 Jahren, als das Orchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Raphael Kubelik auf England-Tournee ging und in Liverpool Station machte. In Simon Rattles Worten war das Hören von Beethovens 9. Sinfonie eine Konzerterfahrung, die sein Leben verändern sollte.
Aged 15, I attended a concert which changed my life. Although I was already a fully paid up Kubelik fan, I was already extremely aware of the BRSO, as we called it, through the many records I had bought.
Eine symbiotische Beziehung zwischen Dirigent und Orchester hatte Simon Rattle beim Konzert des Symphonieorchesters aus München erlebt. Ein Jahr später, mit 16, begann er dann schon in London Klavier, Schlagzeug und das Dirigieren zu studieren. Er hat von der puren Freude geschwärmt, das Orchester auf der Bühne zu sehen. Was Sir Simon Rattles Ernennung zum Chefdirigenten bedeutet, darüber habe ich am Nachmittag mit dem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs gesprochen. Sir Simon Rattle konzentriert sich gern auf ein Orchester. Er gilt als sehr verlässlich und treu, ganz so wie das Orchester des Bayerischen Rundfunks. Kann man sagen, Jörn Florian Fuchs, die Wahl ist in dieser Hinsicht genau richtig?
Ja, was das betrifft, absolut. Wir haben ja im Moment bei den großen Namen in der Branche oft das Problem tatsächlich, dass diese Reisetätigkeit eben in den letzten vielleicht auch 20 Jahren so ausufernd wurde, also internationale Orchester gleich mehrere Positionen zu besetzen, damit dann auf Tournee zu gehen. Das ist natürlich in Zeiten der Pandemie jetzt sowieso etwas eingeschränkt und einige haben auch gesagt, nach der ganzen Pandemie wird man auch weniger reisen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich vernünftig für so ein Orchester einen Global Player zu haben, der aber dann im Zweifelsfall eben lokal, local bleibt und sich eben völlig auf einen Klangkörper konzentriert.
Interessant zu sehen bzw. zu hören sein wird ja, wie er das Orchester prägen wird oder will. Kann er auch etwas eigenmächtiger fordern oder nimmt er lieber Impulse der Musiker und Musikerinnen auf?
Also er ist jemand, der aus dem Moment heraus gerne Musik inszeniert und dirigiert, der also nicht jetzt völlig analytisch vorgeht, das alles ganz genau sich ausdenkt, ausrechnet, ein Konzept entwirft, dem man dann sklavisch zu folgen hat. Von daher ist dieses, ja, wenn man so möchte, fast ein bisschen Improvisationstalent, das er hat, nämlich aus einem Moment etwas zu schöpfen und eben, dass man nicht genau antizipieren kann, wie der Abend oder ein Nachmittag, ein Konzert dann letztendlich klingt am Ende positiv, zumal er natürlich lange, lange Erfahrung hat. Also das ist ja nicht so, dass da was schief geht. Und er hat in den bisherigen Positionen das eigentlich auch geschafft, relativ schnell das Orchester jeweils nicht auf Kurs zu bringen, würde ich sagen, aber doch, Sie haben es schon gesagt am Anfang, in eine Symbiose hineinzuführen, dass Sie also genau wissen, was Sie von ihm erwarten, die Musikerinnen und Musiker und eben auch umgekehrt. Das passt letztendlich dann auch doch zu Maris Jansons, der schon einige Ticks vielleicht analytischer war letztendlich, aber auch immer diesen Moment, diesen kreativen Moment fokussiert hat. Übrigens gibt es ja ein Gerücht, das ist nämlich ein Art inoffizielles Testament von Maris Jansons gab, wo also ein Name drin stand, der Nachfolger werden soll. Und man hörte, dass das tatsächlich Simon Rattle sein soll. Wenn es stimmt, ist das also in dem Sinne eine glückliche Fügung. Sie ist es auch, denke ich, weil es einfach trotzdem nochmal ein neues Potenzial bietet für beide. Das BR-Symphonieorchester ist in den letzten Jahren unter Maris Jansons doch auch ein bisschen, ja, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, träge geworden. Einerseits, was das Repertoire betrifft, andererseits aber auch, was die Interpretation einzelner Werke betrifft. Das hatte man so schon sehr, sehr häufig gehört und das hat sich immer wiederholt. Auf der anderen Seite gab es ja am Ende der Laufzeit von dem Vertrag von Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern auch das ein oder andere Problem. Da war man auch zu sehr vielleicht dann aneinander gewöhnt und das gerade hat zu Konflikten geführt. Von daher ist das, denke ich, eine wirkliche Chance, die sich jetzt hier ergibt. Auch wenn man eben auf den globalen Markt schaut, denn das BR-Orchester als eines der wichtigsten Klangkörper weltweit braucht einfach gerade in dieser Krisenzeit, wo es auch um Finanzierung, Fragen etwa geht, einen wirklichen Big Name und den hat es jetzt gefunden mit Rattle.
Maris Jansons und Lorin Mazel haben vor allem das große romantische Spektrum abgedeckt. Was ein wenig fehlte, war der Bereich neue Musik. Stehen denn da Veränderungen an, Jan-Florian Fuchs?
Absolut. Also Rattle ist ein Fan gerade der britischen neuen Musik. Thomas Eddis etwa ist da so ein Name, der zu nennen ist. Und das ist ein bisschen diese sehr ja, direkt wirkende, energetische, auch durchaus laute Musik. Also Rattle ist jemand, der den großen Knalleffekt durchaus und die großen Steigerungen auch liebt und eben auch Lautstärke immer wieder. Es ist davon auszugehen, dass es dann auch mehr Kompositionsaufträge geben wird. Also das BR-Orchester hat ja diese Reihe Musica Viva, aber das ist so ein bisschen eine Orchideengeschichte im Moment, dass man eben in einer eigenen Abo-Reihe neue Musik bietet und im regulären Repertoire nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass da eher es eine Verzahnung geben wird. Die ganz experimentelle neue Musik ist allerdings nicht so die Sache von Rattle. Er möchte eben ja ganz gerne Stücke haben, die, wenn man so will, deren Struktur man auch nachvollziehen kann und die eben den Hörer, die Hörerin direkt ansprechen.
Dass man sich für Simon Rattle als neuen Chefdirigenten entschied, hat neben der Frage nach der künftigen Finanzierung des Orchesters sicherlich auch mit dem geplanten Konzertsaal zu tun. In London konnte er den Bau eines neuen Saales nicht durchsetzen. Soll man das als schlechtes Omen werten oder doch eher eine positive Entwicklung erwarten?
Ich denke, das ist eher etwas Positives, was man erwarten kann. Der Hintergrund zu London ist, dass es da diverse Schwierigkeiten, auch Querelen gegeben hat, auch eben vor allen Dingen, was die Finanzierung betrifft. Es gab einfach außer Rattle und ein paar Leuten ringsherum nicht so die große Lobby, die es aber jetzt in München ja gibt. Und nachdem der Ministerpräsident Söder ja nun gesagt hat, dieser Konzertsaal in München ist wirklich ein Herzensprojekt und man übrigens auch Maris Jansons das schuldet, der hat sich ja nun wirklich da extrem für eingesetzt, für diesen neuen Konzertsaal, denke ich, dass Rattle dafür gut ist, auch weil er eben sehr, sehr sympathisch ist, weil er auch kulturpolitisch sehr gerne, sehr freundlich, verbindlich, aber auch bestimmt auftritt. Also auch jemand, der sehr gut dieses Orchester nach außen wie nach innen repräsentieren kann.
Im Herbst 2023 kommt Sir Simon Rattle als Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters und Chores nach München. Dort ist man sich schon jetzt gewiss, dass die Position des Orchesters an der Weltspitze damit unangefochten bleibt. Danke für die Informationen und Einschätzung zu Sir Simons Berufung an Jörn-Florian Fuchs und Ihnen noch einen guten Abend.
Vielen Dank, gerne.
Es gibt nicht viele Lichtblicke der Kunst, aber diesen hier sollte man sich, wenn man im Süden des Landes wohnt, nicht entgehen lassen. Es ist ein Lichtblick im wörtlichen Sinne, denn München lässt seine Museen mit spektakulärer Lichtkunst bespielen. Es ist eine Aktion, die die Kunstkritik erstmal gar nicht auf dem Schirm hatte, zumal sie ursprünglich auch nicht als Kunst geplant war. Tobias Krone berichtet über ein ungewöhnliches Projekt mit erstaunlicher Wirkung.
Selten sind die Nächte so öde wie in diesen Corona-Zeiten. Zumal die bayerische Ausgangssperre ab 21 Uhr so gut wie jede Bewegung im Stadtbild verschwinden lässt. Doch in Münchens Museumsareal strahlt und funkelt es von Weitem. Und das liegt nicht nur am frisch gefallenen Schnee, sondern auch an Scheinwerfern, die hunderte Meter weit in den Nachthimmel strahlen. Das Kunstareal verbindet, so der etwas bräsige Titel einer Kunstaktion, die ursprünglich etwas ganz anderes werden sollte.
Ursprünglich hatte ich den Auftrag, eine zentrale Silvesterveranstaltung Lichtstadt Böller zu organisieren. Das war am Anfang im letzten Jahr 2020. Und dann hat sich ja sehr bald herausgestellt, dass zentrale Veranstaltungen ganz sicherlich nicht möglich sein werden in diesem Jahr. Und dann kam ich auf die Idee, dass man einfach eine dezentrale Veranstaltung macht.
Else Gebauer kommt nicht von der Kunst, sondern von der Stabsstelle Sonderprojekte beim Fachbereich Tourismus im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München. Wäre Corona nicht gekommen, hätte sie ein Lichtspektakel für feiernde MünchnerInnen und Touristen in der Fußgängerzone abbrennen lassen, um das allgemeine Böllerverbot ein wenig zu kompensieren. Nun fiel Silvester leider aus. Das Budget war aber da und Else Gebauer fiel das Museumsviertel ein.
Weil da hat man dann eine wunderbare Kombination von Museen, Außenareal und Möglichkeiten, die Gebäude zum Leuchten zu bringen.
Das, was man seit Dezember Abend für Abend auf den großen Freiflächen an den riesigen Museumsfassaden erleben kann, ist eigentlich nur Halbkunst. Zur anderen Hälfte ist es eine Werbeaktion. Insgesamt ist es wahrscheinlich eines der großformatigsten Imagefilme der Gegenwart geworden. Bilder der Münchner Museen werden nach draußen auf die Wände projiziert. Die Epochen ganz querbeet. Von den drei riesenhaften Wandquadraten der Pinakothek der Moderne blickt einen zum Beispiel für Augenblicke Albrecht Dürer in seinem berühmten Porträt im Pelzrock an, das eigentlich in der alten Pinakothek nebenan hängt. In den griechisch gestalteten Säulengängen der antiken Sammlung ist eine Kamerafahrt über Franz Marx' ikonisches Gemälde Blaues Pferd aus dem benachbarten Lehnbachhaus zu verfolgen. Inside Out heißen die Installationen, projiziert von Beamer-Türmen vor den Gebäuden. Die Münchner Animationskünstlerin Betty Mühe und ihr Team VR Video wandten beim Filmschnitt die sogenannte Mapping-Technologie an, um die Projektionen der Architektur der historischen Gebäude anzupassen. So sparen die Filme die Säulen der antiken Sammlung aus und erzeugen eine räumliche Tiefe, während sie auf den drei großen Quadraten der Pinakothek der Moderne wie ein Triptychon angeordnet sind, das aufgrund seiner Breite das menschliche Blickfeld weit übersteigt. Eine Passantin genießt den Raum um sich.
Das ist eigentlich auch ganz gut, dass so ein Ort, der jetzt unbelebt ist durch die Schließungen der Museen, dass neugierig drauf gemacht wird und vielleicht auch darauf aufmerksam gemacht wird, dahin zu gehen und jetzt nicht die Orte, wo jetzt gerade sich auch alle drängeln. Also es ist ja vielleicht auch ganz geschickt, klarzumachen, wie viel Platz vielleicht ja auch da ist.
Abstand halten klappt auf den großen Plätzen und Freiflächen des Münchner Kunstareals bestens. Manchmal steht man den autokino-dimensionierten Projekten auch ganz allein gegenüber. So entstehen Momente, in denen sich Münchens urbane Grandezza auf eigentümliche Weise offenbart. Dass man im weitläufigen Areal nicht verloren geht, dafür sorgen die sogenannten Beams von Raphael Kurich, Scheinwerfer, die mit ihren Strahlen von Museum zu Museum verweisen und so eine Art Faden aus Licht bilden. Ein besonderer Effekt dabei, auf Museumsfassaden entstehen Spotlights, die meist die leere, nackte Mauer anleuchten. Ein rundes Scheinwerferlicht, wie ein leuchtendes Loch, eine stolze Präsentation von nichts, die gleichzeitig bei den Betrachtenden eine Erwartungshaltung weckt. Was macht die Kunst in diesen Tagen hinter diesen Mauern? Was ist Kunst ohne unsere Blicke? Und was ist unser Leben ohne sie, die gegenwärtige Kunst, der wir sonst so selbstverständlich gegenüberstehen? Ja, man kommt ins Sinnieren und vor allem zur Ruhe, wie die Initiatorin Else Gebauer findet.
Was ich so schön an der Lichtaktion finde, dass sie sehr eindrucksvoll ist, aber nicht laut.
Nun ja, manchmal muss es dann aber doch wieder schreien. Eine Station weiter durfte sich das Kulturreferat mit einem Lichtwald austoben. Die kahlen Baumwipfel auf der Esplanade in Blau, Violett oder Rosa-Orange erinnern ein wenig an Filmsets von La La Land. Wie gesagt, dass diese Illuminierung des Kunstareals selbst Kunst wird, haben wahrscheinlich die wenigsten beabsichtigt. Und dafür hinterlässt es dann doch einen ziemlich nachhaltigen Eindruck.
Tobias Krone berichtete von der Aktion Das Kunstareal verbindet. Zu sehen ist sie noch bis zum 14. Februar, jeden Abend an den Museumsfassaden in der Münchner Maxvorstadt zwischen Königsplatz und Türkenstraße.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Rechtsstreit um das von Altkanzler Schröder gestiftete Reformationsfenster für die Marktkirche in Hannover geht in die nächste Runde. Der Erbe des Architekten Georg Bissen hat Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Hannover angelegt, weil das Fenster ästhetisch nicht in den schlichten Kirchenraum passe. Das Landgericht hatte die Installation in erster Instanz erlaubt. Das rund 150.000 Euro teure Fenster mit Motiven zur Reformation wurde von dem Künstler Markus Lüpertz entworfen. Die BBC hat heute das größte Lernprogramm ihrer Geschichte gestartet, online und on air. Damit will der britische Sender Schulen und Elternhäuser beim Homeschooling unterstützen. Täglich mindestens 3 Stunden Grundschulunterricht und mindestens 2 Stunden für weiterführende Schulen sind als Ergänzung zu dem Online-Unterricht der Schulen gedacht. Ausgestrahlt wird auch auf dem Fernsehkanal BBC Two, damit auch Kinder aus Haushalten teilnehmen können, die nicht über ausreichend digitale Geräte verfügen. Eltern wie Edwina Ogo aus Bristol haben unter den Schulschließungen im ersten Lockdown sehr gelitten. Sie hat nur ein Handy, aber 3 schulpflichtige Kinder.
Ich kam an einen Punkt, an dem ich wirklich niedergeschlagen war. Ich hatte Sorgen um meine Kinder. Wie willst du die ganzen Schularbeiten mit einem einzigen Handy schaffen? Es war ein Albtraum.
Ein 30 Meter hohes Ei vor dem Kölner Dom soll nach dem Willen der Künstlerin Birgit E. Morin an die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht vor 5 Jahren erinnern. Das Ei versteht sie dabei als ein Symbol der Weiblichkeit, der Zukunft und der Hoffnung. Es sei fragil und stabil zugleich, sagte die gebürtige Westfälin in Köln. Vor dem Dom ergebe sich sofort auch ein Bezug zur katholischen Kirche, die Frauen von wichtigen Ämtern ausschließt. Die Resonanz auf ihre Idee sei groß und vor diesem Hintergrund zweifle sie nicht daran, dass die Mittel zur Verwirklichung der Riesenskulptur aus Kalksandstein zusammenkommen werden. Die Stadt selbst solle dafür nichts bezahlen müssen. Die Chancen für eine Realisierung des Projekts stehen allerdings wohl nicht gut. Ein Sprecher der Stadt Köln sagte, da der Dom UNESCO-Weltkulturerbe sei, würden auf der Domplatte nur Aktionen genehmigt, die einen direkten Bezug zur Kathedrale hätten. Alles andere sei tabu.
Am 8. Januar ist die Lyrikerin und Essayistin Barbara Köhler nach langer Krankheit gestorben. Sie wurde 61 Jahre alt. Menschen, die sie näher kannten, schwärmten von ihrer Fähigkeit, Wort- und Klangräume zu öffnen. Aber sie konnte auch ganz real zupacken und verwandelte den Hinterhof ihres Duisburger Zuhauses in einen wunderschönen Schattengarten. Zur klassischen Naturpoesie zog es Barbara Köhler aber mitnichten. Wir wollen ihre Stimme noch einmal hören.
Selbander, wir beide, und ein verlorenes Wort, einander verglichen geht es mit uns fort, vonstatten die Schritte, was kommt uns zu? Ein Ort, keine Mitte, Hand geht zur Hand, wo wir uns treffen, wächst dasselbe Dritte, was wir begreifen, ist schon der Rand.
Barbara Köhler las ihr Gedicht Selbander, wir beide. Annette Gröschner und Barbara Köhler haben sich in Leipzig kennengelernt. Das liegt gut 3 Jahrzehnte zurück. Annette Gröschner schreibt von Berlin aus und oft auch über das Leben in der Stadt mit dem Blick der Historikerin und der Erzählerin. Barbara Köhler ging Anfang der 90er Jahre in den Westen. Guten Abend, Frau Gröschner.
Hallo.
Ich habe mir heute in Teilen eine Poetikvorlesung der Verstorbenen angehört und wie bewusst sie jedes Wort setzte, das war beeindruckend, auch ein wenig anstrengend, weil wir so kunstvoll akzentuiertes Sprechen ja kaum gewohnt sind. Was behalten Sie von Barbara Köhler in Erinnerung?
Naja, das ist so ein bisschen schwer, jetzt von Erinnerung zu sprechen, weil der Tod so frisch ist. Ich habe ihn noch gar nicht so richtig begriffen. Ich muss aber sagen, dass ich sie auch viele Jahre immer nur noch sporadisch gesehen habe. Wir kannten uns ja eng in den 80er Jahren, als sie in Leipzig studiert hat. Und wir damals, ich habe damals noch Lyrik geschrieben, nach so einer Poetik gesucht haben auch, mit der man sprechen kann als Frau. Das war ja nicht so selbstverständlich, sondern also die Autorinnen, die wir kannten, so Sylvia Plath oder Inge Müller, die waren alle durch Selbstmord gestorben oder Tsvetajeva oder Ingeborg Bachmann war auch nicht an einem natürlichen Tod gestorben. Und wir wollten aber quasi leben, ja. Und wir haben einfach damals nach so einem weiblichen Schreiben gesucht, ohne das jetzt so zu nennen.
Ist daraus auch die Beschäftigung Barbara Köhlers mit den weiblichen mythologischen Figuren wie Penelope, Nausikaa, Circe erwachsen?
Ja, das hängt natürlich sehr eng miteinander zusammen, weil es war ja damals die Zeit, wo sehr viel, also im Osten sehr viel über Antike gesprochen wurde. Und da war natürlich auch immer die Frage, wo sind eigentlich die Heldinnen? Und das führt mich dann wieder zurück zu dem, was ich sagen wollte. Es ist ja immer so, dass Autoren immer von der nächsten Generation so schnell wieder vergessen werden. Und ich glaube, dass jetzt sozusagen die Zeit ist, das auch zu unterbrechen und das immer wieder in die nächste Generation zu tragen und zu sagen, hier waren Frauen, die geschrieben haben, das haben sie gemacht, guckt euch das an, damit man nicht immer wieder von vorne anfängt.
Barbara Köhler ist in Mittelsachsen aufgewachsen und sie hat, was ja typisch für die DDR war, auch verschiedene Berufe gelernt bzw. Tätigkeiten ausgeübt. Sie hat alte Menschen gepflegt, sie war Beleuchterin am Stadttheater, eine Weile hat sie in der Textilbranche zu tun gehabt und natürlich schrieb sie. Hat sie etwas mitgenommen aus diesem beruflichen Alltag?
Naja, im Grunde genommen haben wir alle so aus diesen seltsamen Tätigkeiten, die wir alle so gemacht haben, ja, immer irgendwas mitgenommen. Manchmal vergisst man das auch über Jahrzehnte und dann fällt es einem wieder ein. Ja. Aber ich fand es damals schon interessant oder ich glaube, wir haben damals auch uns da länger drüber unterhalten, wenn ich mich so erinnere. Sie war Facharbeiterin für textile Flächenherstellung. Letztendlich hat sie das ja dann auch weitergemacht. Sie hat halt Textflächen hergestellt und hat ja auch verschiedene Genres miteinander verwoben und hat aber gleichzeitig, und das hat auch wieder was mit Können zu tun, ja auch die strengen Versformen gekannt. Und das hat man ja auch an dem ersten Gedicht, was wir jetzt gehört haben, mitbekommen, diese Reime, die sie macht, das sind ja jetzt nicht regelmäßige Reime, sondern sie spielt ja auch mit den Reimen in den einzelnen Abschnitten des Gedichtes. Also sie kam schon aus einer, ja, quasi aus so einer Verslehre, die noch sehr streng war, die man dann aber schon damals, weil man gerne Grenzen überschritten hat, in allem ja auch diese Grenzen überschritten hat.
Ihren ersten Gedichtband hat sie nach der Wende veröffentlicht, 1991, Deutsches Roulette. Welchen Stellenwert hat das Debüt heute noch?
Also für mich ist es noch nach wie vor eigentlich der wichtigste Band von ihr, weil es so viel mit diesen Anfängen zu tun hat und auch mit diesen Übergängen zwischen Ost und West, also mit den Übergängen auch in der Literatur, mit neuen Autoren, Autoren, die man kennengelernt hat. Also das ist für mich immer noch mein Lieblingsband, den ich so habe, ja. Aber ich finde zum Beispiel auch Istanbul zusehends, wofür sie 2016 den Huchel-Preis bekommen hat, ein Band, wo sie quasi Fotografie mit Literatur zusammenbringt, einen ganz großartigen Band, wo sie nochmal als Fotografin auch auftaucht. Also es hat sie ja nie nur die Lyrik interessiert. Sie war ja auch eine großartige Essayistin und sie hat eben viel mit Gedichten auch im öffentlichen Raum gearbeitet.
Ja, sie war fast ein Jahr in Istanbul. In der Zeit nach den Gezi-Protesten hat sie mehrere Monate am Bosporus verbracht, fotografiert, geschrieben, wie Sie gesagt haben. Istanbul zusehends ist 2015 erschienen. Barbara Köhler ist der Liebe wegen nach Duisburg gezogen, Anfang der 90er Jahre. War sie, wissen Sie das, froh, sich vom untergegangenen Land ihrer Herkunft doch ein bisschen zu entfernen?
Ich würde das gerne mit einem Gedicht von ihr beantworten. Kann ich das?
Ja, gerne.
Das ist Rondeau Allemagne. Das ist Anfang der 90er Jahre geschrieben oder Ende der 80er, ich weiß es gar nicht so genau. Ich harre aus im Land und geh ihm fremd mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt. Zwischen den Himmeln sehe jeder, wo er bleibt. Ich harre aus im Land und geh ihm fremd. Mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt, will ich die Übereinkünfte verletzen. Und lachen reiß ich mir das Herz in Fetzen mit jener Liebe, die mich über Grenzen treibt. Zwischen den Himmeln sehe jeder, wo er bleibt. Ein blutig Lappen wird gehisst, das Luftschiff fällt, kein Land in Sicht, vielleicht ein Seil, das hält. Zwischen den Himmeln sehe jeder, wo er bleibt. Also da hat man ja diese Ambivalenz auch. Also gleichzeitig in einem Land zu sein und ihm fremd zu werden und fremd zu gehen und über die Grenzen zu gehen. Das Interessante ist ja, dass sie quasi aus Chemnitz kommend dann nach Duisburg gegangen ist. Das sind ja zwei eigentlich nicht so poetische Städte.
Absolut.
Aber
nicht,
trotzdem
ja.
Hat sie diesen Städten auch immer wieder die Poesie quasi aus diesen Städten die Poesie herausgeholt. Ja.
Rondeau hieß das Gedicht, was Sie, Frau Gröschner, gelesen haben, ein Gedicht der Lyrikerin Barbara Köhler, die vergangenen Freitag mit 61 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen, dass Sie die Erinnerung mit uns geteilt haben.
Vielen Dank.
Seit Monaten geht das schon so. Man steht viel häufiger als jemals am Fenster, schaut hinaus auf die Straße, über Dächer hinweg oder in Höfe hinein und irgendwann sitzt man wieder am Computer, nimmt das Smartphone in die Hand, lässt den Blick zum Fernseher wandern. Fabian Saul, Schriftsteller und Chefredakteur des Flaneur-Magazins, erkundet in unserer Reihe die Welt vor und hinter der Scheibe, wie das Fenster unsere Wahrnehmung des Außen verändert.
Fensterblicke. Wenn man das Wort Fenster, Window, bei Spotify eingibt, findet man es in den Playlisten meistens kombiniert mit dem Wort runter, also down. Windows down, Fenster runter. Gemeint ist das Auto und die Musik, die die vorbeiziehenden Häuser und Landschaften zu einem Film verbindet. Die Grenze, die das Glas des Fensters darstellt, wird zwar entfernt, man spürt den Wind auf der Haut, sie bleibt aber symbolisch erhalten. Wir schweben durch die Welt, die sich im Rahmen des Autofensters wie auf der Kinoleinwand präsentiert. Der Blick durch die Autofenster von innen nach außen, von draußen nach drinnen, ist einer der häufigsten Einstellungen der Filmgeschichte. Von den Blues Brothers bis Spirited Away, von Dazed and Confused bis Drive. Ob als Animation, Steadicam oder mit Greenscreen, auf den die Welt projiziert wird. Das Verhältnis von Autofenster und Welt lässt sich immer analog zum Verhältnis von Kino und Wirklichkeit verstehen. Denn beide Verhältnisse konfrontieren uns mit Fragen der Diegese. Diegese ist ein analytischer Begriff der Erzähltheorie. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf den Sachverhalt ob etwas innerhalb oder außerhalb der erzählten Welt ist. In der ersten Szene des Films Baby Driver von 2017 fährt der Protagonist das Fluchtauto zu einem Banküberfall. Während die Action in der Bank passiert, bleibt die Kamera beim Protagonisten im Auto, der wartet und auf seinen Kopfhörern dieses Lied hört. Die Welt des Autos wird nicht verlassen. Der Song wird diegetisch, also als Teil der Handlung, verwendet. Das, was draußen passiert, also die eigentliche Handlung in der Bank, wird in unsere Vorstellung verlagert. Die Blicke durch das Autofenster ermöglichen dieses erzählerische Spiel. Auf dem als World Press Foto 2006 ausgezeichneten Foto von Bisan Maroun sehen wir eine Gruppe Menschen durch ein ärmeres Viertel in Beirut fahren. Die Menschen, die von ihrer Umgebung angewidert scheinen, sitzen im offenen Cabrio und sehen wohlhabend aus. Obwohl die Fenster heruntergelassen sind, bleibt ihre symbolische Grenze erhalten. Die Menschen im Auto scheinen nicht Teil der Szene zu sein, sondern sehen diese als etwas, was da draußen passiert und sie nicht unmittelbar betrifft. Immer wieder wurde das Bild als Symbolbild der Entrücktheit und des Zynismus reicher Menschen gegenüber der Lebenswirklichkeit der großen Mehrheit im Libanon interpretiert. Aber die Fotografin stellte später die Geschichte klar. Das Auto war geliehen. Sie selbst und ihre Familie kommen aus diesem von israelischen Bomben getroffenen Vorort Beiruts und waren vor dem Krieg geflohen. Das Auto als Symbol der möglichen Flucht in ein besseres Leben und auch als Symbol für das falsche Versprechen der Möglichkeit, der eigenen Klasse zu entfliehen, finden wir bei der Sängerin Tracy Chapman wieder. In Fast Car, das Bestandteil vieler der anfangs erwähnten Spotify-Listen ist, ziehen die amerikanischen Stadtlandschaften vor dem Autofenster vorbei, wenn sie singt: Ich erinnere mich, dass wir in deinem Auto gefahren sind. So schnell, dass ich mich betrunken fühlte. Die Lichter der Stadt lagen vor uns. Dein Arm um meine Schulter fühlte sich gut an und ich hatte das Gefühl, dazuzugehören. Ich hatte das Gefühl, ich könnte jemand sein. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Die Welt vor und hinter der Scheibe. Morgen setzen wir unsere Reihe mit dem Schriftsteller Fabian Saul fort. Die einzelnen Folgen finden Sie auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
München leuchtet. Erst 2023 aber immerhin. Der Tagesspiegel verkündet die frohe Botschaft, dass der Dirigent Simon Rattle mit der Spielzeit 23/24 das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks leiten wird, rundum begeistert. Und wir müssen ein klein wenig grinsen, ist doch das berühmte Thomas-Mann-Wort, das München leuchtet, beim Schriftsteller durchaus doppeldeutig und tragikomisch gemeint, denn es zeichnet die Eitelkeit der Stadt gleich mit. Sei's drum, Thomas Mann gilt als einer der Lieblingsschriftsteller von Sir Simon und die Freude, dass Orchester und Dirigent jetzt eine gemeinsame Zukunft planen, ist feuilletonweit ganz ungetrübt. Von einer Liebesheirat spricht gar vierspaltig die Süddeutsche Zeitung, von einer wunderbaren Beziehung, die nun endlich legalisiert würde. Orchester und Dirigent kennen einander nämlich lange und gut. Was also ist zu erhoffen von dieser Verbindung, die jetzt schon lange bevor es losgeht, so viel Raum einnimmt? Das Orchester kann sich auf einen Dirigenten freuen, dessen Repertoire nicht erst mit Beethoven anfängt und mit Strauss endet, sondern von Rameau bis Lachenmann reicht, schreibt die Frankfurter Allgemeine mit Blick auf die nie versiegende Neugier dieses Musikers. Und ein Blick über den Tellerrand kann im gesettelten München echt nicht schaden. Rattles Vorliebe für Klarheit und seine Abneigung gegen orchestrales Raunen und Wabern kamen in seinen Berliner Jahren nicht überall gut an. Watscht die Süddeutsche noch mal kurz gen Preußen in Anspielung auf die lange, erfolgreiche, aber nicht immer ganz konfliktfreie Ära von Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern. Vor allem aber sichert diese Berufung wohl ein herausragendes Orchester in Zeiten anstehender Sparmaßnahmen. Und auch der neue Münchner Konzertsaal dürfte in Simon Rattle einen energischen Anwalt finden. Schließlich hat die Stadt zwar große Säle, aber keinen, der wirklich gut klingt. große Freude also, nur die Schlagzeile von NTV, ein echter Coup, Sir Simon wird ein Bayer, die lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Eher Verdrießliches sammelt die Taz, die mit europäischen Kulturschaffenden sprach, was bleibt, was fehlt, was kann noch werden in diesen koronösen Zeiten. Die Imagination wird knapp, so ein recht trauriger Einwurf, und die Theaterintendantin Annemie van Ackere bemerkt in ihrem 80-Leute-Team, wie sehr durch das Homeoffice das informelle Sprechen fehlt, wie wichtig es für Kreativität und Wohlbefinden sei. Wir können jedes Wort unterschreiben, und doch, da müssen wir jetzt eben durch. Die Krankenhausserie Charité bringt Seelenheil in der Pandemie, spöttelt die Taz. Die 6 Episoden spielen 1961. Die Hoffnung, einen kleinen, schwarzgelockten Christian Drosten durch die Klinikgänge tollen zu sehen, erfüllt sich also nicht. Aber jenseits dessen scheint die 3. Staffel von Charité ganz gut geraten zu sein. Der Tagesspiegel lobt insbesondere Hauptdarstellerin Nina Gummich über alles. In der Mediathek können Sie schon gucken, analog ab Dienstagabend. Runde Sache, wir sind beim Licht. Wieder in der Süddeutschen Zeitung gelandet und bei den kreisförmigen Lampen, die in immer mehr Heimbüros auftauchen und dazu dienen, bei der Videokonferenz in möglichst gutem Licht zu erscheinen. Bislang waren die semiprofessionellen Lichtanlagen vor allem als Werkzeug eitler Influencer bekannt, die darauf bestehen, dass ihre Wangenknochen auch in jeder noch so banalen Lebenslage perfekt ausgeleuchtet sind. Inzwischen aber meldeten die Hersteller Rekordabsätze, das einzige Spezialinstrument werde Teil der Mainstream-Ausstattung. Da muss die Pressebeschauerin künftig mal drauf achten. Bei uns hier im Funkhaus nämlich schalten sich sehr viele nur per Ton zu. Wir hören halt gern.
Und sehen mit dem inneren Auge. Und das war's für heute. Ich bin Sigurd Brinkmann, wünsche eine angenehme Nacht.